Der fleischliche König Saul erkennt in einem Moment, dass ein anderer König im Land ist. Als die Frauen zujubeln, David hat 10.000 Philister umgebracht, Saul nur 1.000. Und er wird sofort eifersüchtig und sagt, er wird schließlich dann König sein. Und er hat recht, denn Saul ist verworfen. Und dann fängt die große Verfolgungsjagd an. Sicherlich die aufregendste Geschichte im Alten Testament und sehr viel Gemeinsamkeit mit der Sohn Davids. Die Verfolgung Jesu, der Leiden im Neuen Bund. Das ganze Davidsgeschehen hat mit Jesus zu tun. Eine Vordeutung. Das Volk zuerst stand zu David, weil David war ein großer Kriegsheld. Aber als es klar geworden ist, dass Saul ihn umbringen und Saul die Macht hat, das Volk ging zu Saul rüber. Wie war das hier im Dritten Reich? Wie wird das in der antichristlichen Zeit? Wir müssen uns selbst in Frage stellen. Saul erlebt aber in seiner eigenen Familie Probleme. Jonathan, sein Nachfolger, sein Sohn, eine wirklich sehr feine, tiefe Person, gläubige Person, steht zu David und versucht, David ständig zu schützen. Michael, seine zweite Tochter, wird Davids Frau und zuerst schützt David gegen Sauls Machenschaft. Und David muss weggehen. Er ist verjagt. Er geht über das ganze Land hin. So schlimm war das, er muss im Ausland gehen. Er muss sogar zu den Feinden gehen, um sich zu schützen. Zu die Feinde gehen, um sich zu schützen, zu die Philister. Und er spielt verrückt, weil man kann einen Verrückten nicht umbringen. Eine sehr lustige Geschichte, die ich gerne in der vierten Klasse gemacht hat, wie Spiegel von ihm kommt, wie er gegen die Tor rennt und so sagt. Und dann sagen die, haben wir nicht genug Geschuggene hier im Lande, dass wir diese auch brauchen. Das ist auch ein Grußwort für die Juden, wenn sie nach Israel kommen. Herzlich willkommen, Shalom Aleichem, und dann haben wir nicht genug Beschuggene hier im Land, dass wir noch eine für euch jetzt brauchen, ja? So war das. Und inzwischen seit David hat eine Schar von 400 Menschen um sich gesammelt. Manche sind gute Leute, die unrechterweise von Saul verfolgt, manche sind nicht gute Leute, die Verbrecher sind. David, zukünftiger König für alle Menschen, für die Guten wie für die Schlechten. Und so hat Jesus mit Huren, Dieben, Zöllner zu tun. Als König für alle Menschen, als der Heiland selbst. Alles ständig Vordeutung. Und jetzt kommen wir zu der Umkehrung der Dinge. Saul, der versucht, David ungerechterweise umzubringen, wird anscheinend von Gott ausgeliefert, dass David ihn umbringen könnte. Und David hat jedes Recht, ihn umzubringen. Denn er ist verfolgt ungerechterweise. Und er weiß, ich habe keine Ruhe, solange Saul lebt. Er wird gegen mich ständig vorgehen. Und da sitzt er in einer Höhle mit seinen Männern in einer Wüste, Steinwüste. Genau, machen Sie wach. Wüste bedeutet immer Ort von Versuchung und Ort von Heil. Läuft dort die ganze Bibel. Kennen Sie die Landschaften der Bibel, dann lernen Sie eine Menge über Gottes Wege. Israel versucht in die Wüste und der Weg dann wird zu Heil kommen. Jesu versucht in die Wüste und die Weg zu Heil gekommen. Und hier ein Zwischenglied. David versucht in die Wüste, sein Feind ihn ausgeliefert werden. Und wir lesen jetzt von 1. Samuel 24. Und David zog von dort hinauf und blieben die Bergfesten bei En-Gedi. Ich glaube, es gibt viele Leute, die kennt diese Bergfesten. Wer war in Israel und kennt die Bergfesten von En-Gedi? Das haben sich gar nicht geändert, ja? Mit dieser Steinböcke und so, ja, das alles so gleich. Als nun Saul zurückkam von der Verfolgung der Philister, wurde ihm gesagt, siehe, David ist in die Wüste En-Gedi. Faszinierend, dass ständig passiert Verräter gegen David. Die sagen, wo David ist. Und gleichzeitig ständig wird Menschen geben, auch Propheten, die zu David halten und ihn schützen. Vor allem natürlich Jonathan, sein bester Freund. Und der sollte der Nachfolger sein. Und das können wir erwarten in Indonesien. Und das können wir Juden, haben wir immer erlebt, wie in Holland, im Dritten Reich, denen, die uns ausgeliefert und denen, die uns geschützt haben. Das ist eine merkwürdige Tatsache, aber das ist eine biblische Tatsache. Saul nahm 3000 auserlebende Männer aus ganz Israel und zog hin. 3000, eine interessante Zahl. Simson, als er starb, so, Vordeutung von Kreuz, Segen, starb für den Volk. 3000 Philister starben mit ihm. Eine wunderbare Schriftlesung zu Pfingsten, wo 3000 kommen zum Glauben an den lebendigen Gott Israel, Jesus von Nazareth. Hier ein Zwischenglied, 3000 jetzt in negativen Sinn, gegen ihr wahrer König. Gegen ihr wahrer König. Und das sollen wir uns überlegen, zurückschauen auf Dritten Reich. Wir waren gegen unser wahrer König, denn Jesus starb als König der Juden, wenn wir Hitler verfolgt haben. Und wir müssen aus das dringend lernen für die antichristliche Zeit, wer unser wahrer König ist. Nicht die fleischliche König, sondern der geistliche König. Und das ist Christus. Und die Vordeutung ist David, der geistliche König, nicht der fleischliche Saul. Und David samt seine Männer zu suchen in Richtung auf die Steinbockfelsen. Als er kam zu den Schafhörder am Wege, war dort eine Höhle. Und Saul ging hinein, um seine Füße zu decken. David aber und seine Männer saßen hinter in der Höhle. Er ist ausgeliefert sein. Und die Männer werden sofort sagen, ein Zeichen von Gottes. Gott hat ihn ausgeliefert, ja, um David zu prüfen. Wissen Sie, es gibt viel fromme Menschen, die ständig Zeichen von Gott fordern. Und das sollen wir niemals tun. Und die ständig Zeichen von Gott sehen in ihrer eigenen Sinn. Und das ist sehr gefährlich. Ich gebe euch ein Beispiel. Eine Frau kam zu mir nach einem Vortrag und sagt, Herr Pfarrer, ich habe nicht gewusst, ob dich dieser junge Mann heiraten sollte. Ich habe sofort unterbrochen. Jaffin kann das tun. Ja, sofort unterbrochen. Gesagt, heiraten Sie ihn nicht. Wenn Sie nicht wissen, heiraten Sie ihn nicht. Man verheiratet nie mit einem Fragezeichen. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich bin der Mann, auf den du immer gewartet hast. Ich bin hier, jetzt wird's mich heiraten. So war das, ja? So macht man das, ja? Und sie sagte, ja, so, ich wollte, dass der Herr entscheidet. So machen wir unser Zeichen, dass der Herr entscheidet. Und ich habe ein Zeichen gefordert, und das war folgendes, ihre eigene Zeichen. Wenn die Tür aufgemacht wird, wenn ich ihn nächstes Mal besuche, sein Vater war Landwirt, ich weiß, die Tür ist aufgemacht für die Ehe. Und wenn die Tür zugeschlossen ist, dann weiß ich, keine Ehe. Es ist nicht der richtige Mann. Und die Tür war aufgemacht, sie heiratete ihn und 2 Jahre danach war die Ehe kaputt und sie klagt Gott an. Na, ich bin ein Juristensohn, tut mir leid, Herr Minister. Ich bin sehr kritisch in meiner Art zu denken. Nicht biblisch kritisch, aber kritisch sonst. Und ich habe gefragt, ja, Sie haben diesen Mann öfters besucht, nicht wahr? Ja, war die Türe meistens offen oder zu? Ja, das ist, ich glaube, ein nicht Juristensohn, so eine Frage zu stellen, ja? Und sie sagte mir, ja, sie denkt danach, es war ein bisschen spät, ja? Ja, die Türe war fast immer offen. Ich habe gesagt, Sie haben Ihr Zeichen gefördert und Sie haben Ihr Antwort bekommen. Das hat mit Gott nichts zu tun. Klagen Sie ihn nicht an, klagen Sie sich selbst und suchen nicht Zeichen von Gott. Gott gibt eine Zeichen in Bezug zu Ehe und das ist Liebe. Wenn die beiden nicht verheiratet sind und sie einander lieben und wir hoffen, dass die beide gute Christen sind, aber bitte, ich war kein guter Christ, als meine Frau mich kennenlernte. Sie hat einen Riesenfehler gemacht, nicht wahr? Das glaube ich auch, ja, dass sie mich heiratet, ja. Sie müsste 38 Jahre büßen, für was sie gemacht hat, ja. Ja. Wenn es geht um Ehe, es geht um ein Zeichen, und das ist die Liebe, und das ist Christi, denn Liebe ist nicht machbar. Liebe ist nicht erklärbar, Liebe kommt von Gott, ob wir das wissen oder nicht. Und wir Christen wissen, dass das so ist. Aber Es gibt Momenten, weil ich will das Gegenteil auch zeigen, wo Gott wirklich Zeichen tut. Menschen, die ständig Zeichen suchen. Guten Morgen, Heiliger Geist, jetzt erlebe ich ständig Gottes Wunsch. Das ist alles Quatsch. Das ist mich, meine Wünsche, meine Wege. Gott redet plötzlich und er redet wann und wie er will. Und es kommt sehr selten vor. Wir können sein Heiliger Geist nicht instrumentalisieren in unser Sinn. Aber ich gebe euch ein Beispiel, wo ich genau gewusst, er redet zu mir und es gibt keinen anderen Ausweg, als das zu hören. Ich war sehr krank und habe nicht gewusst, wie krank ich war. Ich habe Gehirnhautblutung gehabt. Aneurysm, das ist lebensgefährlich, habe ich gar nicht gewusst. Mitten in einer Vortragsreise. Und ich habe überlegt, soll ich noch einen Vortrag halten? Ich musste Nachmittag und ich sage fast nie einen Vortrag ab. Und plötzlich, nach mein vorletzter Vortrag, als ich überlegte, ich habe eine lange Fahrt für mir gehabt, was soll ich tun? Kommt eine Posaunenchor und spielt, denn er hat sein Engel befohlen. Mendelssohn, ein wunderbarer Satz. Und ich habe sofort gewusst, ein Wink von Gott. Sofort muss ich nach Hause. Das hat sehr wahrscheinlich mein Leben gerettet. Es gibt diese plötzlichen Momente, wenn Gott tatsächlich Zeichen tut. Und wir wissen, er gibt uns die Kraft dazu, das zu erkennen. Und dann müssen wir das gehorchen. Aber nicht meine Zeichen, nicht die Instrumentalisierung des Heiligen Geistes, dass ich überall Zeichen sehe. So ist das nicht. Gott gibt uns auch eine gewisse Freiheit. Und wir können nicht unsere Hände falten und sagen, Gott wird alles für mich tun. Das klingt sehr wie Hinduismus. Ich falte meine Hände, Gott macht alles fatalistisch. Nein, er will was von uns auch. Sicher, je mehr wir uns sensibilisieren zu Gott, je mehr wir merken, fast immer im Rückblick, Gottes wunderbare Führungen. Fast immer im Rückblick. Deswegen sind sie da heute, weil sie rückschauen können auf Gottes geheimnisvolle Wege der Führung mit ihnen, die man öfters viel später erkannt. Und wenn wir gehen durch diese Führungen, öfters sträuben wir dagegen. Es kann eine Führung, die Leid für uns verursacht. Dass unser Sohn überfahren wird, wie ein Mann sagte mir nach einem Vortrag, 15 Jahre alt, und das hat ihn in Frage gestellt und hat ihn zum Glaube geführt. Sind nicht Führungen, wie und wann wir das haben wollen, sondern wie und wann er das haben will. Denn wer weiß besser, was gut für mich ist? Vergessen Sie das niemals. Wer weiß besser, was gut für mich ist, ich oder Gott? Und wenn man sagt, wenn man nur genug glaubt, dann wird man ein Wunder erlebt und wird man geheilt. Das bedeutet, mein Heil von einer Krankheit ist gut für mich. Wer sagte das? Wer sagte das? Ist manchmal notwendig, dass wir leiden. Gott weiß, was wir brauchen. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich bin mein schlimmster Feind, der Herr ist mein bester Freund. Und hier kommen wir in eine sehr merkwürdige Lage, in wen vor alle Augen 400 Leute sagen, der Herr hat die Zeichen getan, da ist Saul, er ist hilflos, seine Männer liegen draußen, wir haben alle bewaffnet, bring ihn um. Und es war ein Zeichen Gottes, nicht ein Zeichen Gottes, dass er Saul umbringt, sondern zu prüfen David. Ort der Versuchung und Ort des Heil. Wüste. Da sprachen die Männer David zu ihm, siehe! Das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat. Hör mal, wie biblisch die reden, ja? Siehe, ich will dein Feind in deine Hände geben, dass du mit ihm tut, was dir gefällt. Nicht nur 400 Leute, sondern ein schöner Bibelspruch und ein Zeichen von Gott. Das ist überwältigend, wie viel von uns, wenn wir in so einer Lage würden, sagen nein. David tut das, und das ist die Maßstab seiner Größe. Steige von dein Kreuz herunter, wenn du Gottes Sohn bist. Beweis uns deine wahre Macht. Und Jesus weigert sich, herunterzusteigen, herunterzukommen. und lässt sich ein Blödsein, ein Torheit und Ärgernis für Juden wie für Heiden. Seine Vordeutung hier. Alles ist erfüllt in Jesus, erfüllt in eine Überhöhung, in eine neue Intensivisierung und Aktualisierung. Und was tut der David? Ja, wissen Sie, ich bin für David genannt, deswegen ist David mir ein besonderes Gestalt. Ich heiße David, zwar mit dem König habe ich nicht gemeinsam, ich bin Dichter. Wie David habe ich was gemeinsam. Nicht nur, dass ich Dichter bin, sondern ich bin Hebräer. Ich bin auch Dichter, ich habe dunkle Haut wie David und auch eine schöne Gestalt gehabt, als ich 25 war, wie der David. Und Sie wissen, was David Jaffin bedeutet, oder habe ich das hier nicht bekannt gemacht? Der geliebte Schönheit, jetzt haben Sie gesehen, ja. Oh, ich war wunderschön mit 3 Jahren. Es ist nicht zu glauben, wie schön ein 3-Jähriger schöner als David werden Sie nie finden. Das ist so wunderschön. Aber in die letzten 59 Jahren hat etwas Änderungen stattgefunden, ja. Und David stand auf, mit dieser ganzen Druck auf ihn. Ich finde diese Sprache so wunderbar. Ein ungeheuer Druck, bring ihn um. Und die Sehnsucht, die er muss haben, ständig verfolgt, dass er zur Ruhe kommt, wenn er bringt ihn um. Er wird dann als König. Die ganze Gefahr sind hinter ihm. Und wie steht die biblische Sprache und Schnitt leise? Mit was wirklich in sein ganzer Herz muss so wie das gegangen sein. Und die Männer hinter ihnen, die ganze Aufregung. Und er stand ganz leise auf und schnitt leise ein Zipfel von Rock Sauls. Warum hat er das getan, diese Zeichenhandlung? Ja, das Klare ist später, er zeigt das. Ich habe die Macht, dich umzubringen, ich habe es nicht getan. Es hat eine tiefere Bedeutung, die ich werde euch beibringen. Ich glaube, niemand weiß das. Es bedeutet, das ist des Königsmantel. Ich habe Anteil an dein Königsmantel. Die gehört mir auch. Diese kleine Schnittchen zeigt das. Warum verschont David Saul? Sie kennen den guten Grund, das bekannte Grund, dass er die Eingesalbte des Herrn ist. Ich kenne viel andere Gründe, warum David das tut. Gegeben dieser ungeheure Druck und das psychologische Bedürfnis, freizukommen, stellen Sie sich in seine Lage, ständig verfolgt, verfolgt ohne Gerechtigkeit, verfolgt, dass er umgebracht wird. Und jetzt plötzlich die Möglichkeit, diese Verfolgung zu enden, zur Ruhe zu kommen, ein König zu sein. Und das könnte er alles tun, braucht ihn nur umbringen. Und das ist die leichteste Ding. Und er hat 400 Männer bei sich zu verteidigen. Warum tut er das nicht? Er sagte, und das ist sicher der zentrale Grund, ich lasse mich nicht an die Eingesalbte Gottes. Saul bleibt der Eingesalbte Gottes. Wissen Sie, die Männer von die 20. Juli haben ein großes Problem hier in Deutschland gehabt. Die haben ein Eid zu Hitler gegeben, ein Ehreneid zu ihm gegeben. Und die Gute, Generäle und Offiziere, die zu die 20. Juli gehört haben, gewusst, man gibt zum Kaiser, was Kaiser gehört und zum Gott, was Gott gehört. Aber dieser Kaiser hat sich zum Gott gemacht. Deswegen müssen wir ihn umbringen. Und das ist absolut richtig. Wenn der Kaiser verlangt unsere Seele, dann müssen wir Aufstand gegen ihn machen. Und die haben gewusst, was er an die Juden getan hat. Und sie haben gewusst, dass er das deutsche Volk in die letzte Dreck bringt. Aber David ist in eine andere Lage. Saul ist eingesalbt von Gott selber. Hitler ist nicht eingesalbt von Gott selber. Das ist der erste Grund. Es gibt einen zweiten Grund, einen ganz persönlichen Grund, das ist schließlich sein Schwiegervater. Meine Frau würde es nicht sehr schön finden, wenn ich irgendwann ihr Vater, der ist gestorben im Krieg, als sie 3 Jahre alt. Wenn ich komme in eine Lage, dass er mir was Böses tun, sagen wir im Dritten Reich, und ich bringe ihn um. Es geht sehr persönlich hier in das fleischliche Familie. Das erste ist das geistliche Gott, dann kommt das fleischliche. Er will zeigen, dass er ihn umbringen konnte, auch deswegen dieser Zipfel, dass er Saul zur Ruhe bringt, und kriegt er sein Ruhe in dieser Art und Weise, ohne ihn umzubringen, denn wenn er ihn umbringt, dann kommt eine Unruhe in ihn, weil dann ist er auch Mörder, auch wenn er Recht hat, das zu tun. Warum hat Hamlet nicht umgebracht? Das ist das zentrale Stück der Weltliteratur und ein tiefchristliches Stück, Hamlet. Warum hat er nicht diesen Mann umgebracht, der seinen Vater umgebracht hat und vermählt ist mit seiner Mutter? Da musste er tun, zu rächen, um die Ehre, weil er ein Christ ist. Genau das gleiche Grund hier wie David, weil David ein Jude, der Gott Israel. Man tötet nicht. Das ist die Zwiespalt in Hamlet. Ein tiefchristliches Stück. Shakespeare, es gibt 2 Bücher über Shakespeare als Christ in englischer Sprache. Aber ich gebe euch einen 4. Grund. Und vielleicht haben Sie das gar nicht ausgedacht. Es ist ein sehr realpolitischer Grund, aber wir leben in Realpolitik. Und David auch und Israel auch. Wenn David Saul umbringt, jeder kann auf sich nehmen, wenn er will, David mit Gewalt umbringen. Denn er ist an die Macht gekommen durch Gewalt. Und wer an die Macht kommt durch Gewalt, jeder kann sagen, er kommt an die Macht durch Gewalt, nicht durch Gott, sondern durch Gewalt. Ich kann das Gleiche tun. Das bedeutet, er wird total nochmal in Unsicherheit. Und das ist genau, was David nicht will. Denn er lebt diese ganze Zeit verfolgt von Saul. Er will zur Ruhe kommen. Und wenn er das tut, kommt er nicht zur Ruhe, er kommt zur Unruhe. Denn jeder seiner Generäle, seine Hauptleute, jeder könnte einen Putsch gegen ihn machen, und die gleiche Rechtfertigung und sagen, David kommt durch Gewalt und wir auch. Und wir bringen Ruhe zu das Volk. Er hat einen 4-fachen Grund, Saul nicht umzubringen. Aber denken wir hier wirklich an die hohen Maßstäbe David und was Gott ihn angesetzt hat. Wir würden fast alle einfallen und das tun und sagen, das ist Gottes Zeichen. 400 Leute mit, jetzt haben wir ihn, jetzt kriegen wir ihn los, jetzt kommt zur Ruhe. Und dann denken wir an Jesus, der Sohn David, mit diesem noch gesteigerten Druck. Denn Jesus hat die Macht, von Kreuz runterzukommen, Israel zu befreien von den Römern, zugejubelt. Und er weigert, das alles zu tun. Und das ist die Vordeutung des Kreuzes, was wir hier haben. Die Kreuzesantwort Jesu. Aber danach schlug ihn sein Herz, dass er den Zipfel von Rock Sauls abgeschnitten hatte. Wissen Sie, wenn wir tapfere Dinge, und das war eine sehr tapfere Dinge, was er getan hat, dann öfters haben wir Angst. Mein Vorbild ist Elia. Ich habe keine Angst zu predigen, wenn ich predige. Und ich predige eine sehr deutliche Sprache. Deutsch ohne richtige Endung. Ja, sagt man, ja, ich rede Deutsch, aber ohne richtige Endung. Aber nachher bin ich wie Elia ein Feig. Ich lebe in Angst und ich schlafe nicht gut ein. Elia ist mein Vorbild. Das ist aber sehr menschlich, aber ich bin so. Glauben Sie nicht an die große Biografien über wie Christen immer das Richtige tun und immer heldenhaft sind, das ist alles Quatsch und alles Verfälschung. Lesen Sie, was Bonhoeffer, der unser großer Held im 2. Weltkrieg sein, über sich selbst. Wer bin ich? Wer kennt dieses wunderbare Gebet von Bonhoeffer? Die halten mich für so selbstsicher, ja? Und ich gehe, und der war einer, der Bonhoeffer hat eine Kühle in sich, die ich sehr schätze. Ich habe keine Kühle. Ich bin ein leidenschaftlicher Jude. Er hat eine Kühle, einen Abstand. Das war sehr gut für ihn. Die halten mich für stolz. Ich stehe da und die wissen, ich glaube und ich stehe dazu. Aber inniglich lebe ich in Angst. Ich will frei sein. Ich will die Welt genießen. Ich will Gott dienen. Bin ein Feig. So ist es. Glauben Sie nicht an diese schönen Biografien von die großen christlichen Helden. Wir sind alle Versager. Es gab nur einen, der nicht versagt. Nebenan hat Jesus keine Angst gehabt. Jesus hat auch Angst gehabt. Lass diese Kelch an mir vorübergehen. Dreimal der Mensch in ihn spricht. Und wenn Jesus Angst hat, sind wir mehr als Jesus? David hat auch Angst. Jesus ist auch Mensch, nicht nur Gott. Aber danach schlug ihn sein Herz, dass er den Zipfel von Roxaus abgeschnitten hat, und er sprach zu seinen Männern, das lasse der Herr ferne von mir, dass ich das tun sollte. Hier zeigt er, er ist der richtige König. Er kann gegen 400 Leute und sagen, so ist das. Wir haben einen Politiker in Amerika, der in Deutschland nicht geschätzt ist, das ist Präsident Roosevelt, aber Roosevelt hat einen wunderbaren Satz gemünzt. Er hat gesagt, ich bin nicht in die Gasse gekommen, zu hören, was die Gasse will, was die öffentliche Meinung will. Ich bin da, die Gasse zu mir hinaufzuheben, so ein Hörsinn der Politik. Und das ist wahre Demokratie. Wahre Demokratie ist nicht reagieren nach die öffentliche Meinung, denn die öffentliche Meinung ist total wankelmütig und sagt uns gar nicht. Und sicher ist es zeitgeistlich bezogen und antichristlich. David hört nicht auf die öffentliche Meinung. Er ist ein Demokrat im wahrsten Sinn. Demokrat würde ich vielleicht nicht das Wort für David, aber im guten Sinn ein Politiker. Es gibt höhere Maßstäbe. Und dieser Maßstab ist nicht was aus die Gasse, die wankelmütig und jeden Tag die Zeitung hat was anderes als Vorbild und dann machen sie ihn demontieren. So ging es links und rechts. Sondern ich halte an andere Maßstäbe. Und das ist für uns gemünzt. Was für Maßstäbe? Die 10 Gebote. Christi Feindesliebe. An sein Kreuz und Vergebung. Die sind unvergängliche Werte. Wir leben in einer Welt ohne Orientierung. Jeder Zeitgeist ausgeliefert, jeden Tag was anders, jeden Tag eine neue Masche, nicht nur in Kleidung, in Musik, sondern auch in Denken. Und jeder Mensch hat ein Sehnsucht nach Wahrheit, nach richtigen Maßstäben. Nicht nach Pilatus' Worte, die Theologieprofessoren, was ist Wahrheit, man kann es so oder so sehen. Das ist Pilatus. Relativismus nennen wir das. Man kann so oder so sehen. Sondern ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Es gibt nur einen Maßstab, die steht über alles, was wankelmütig ist. In uns, in die Welt um uns. Und das ist der Herr und seine Maßstäbe. Und das ist die Bibel. Das sind die 10 Gebote und die Erfüllung in Jesu Kreuz. Und das ist unsere einzige Orientierung. Und wenn wir das in Frage stellen, auch von Theologen, dann gehen wir in die Irre. David lässt sich nicht wankeln hier. Er bleibt fest wie Luther. Hier stehe ich, ich kann nicht anders sein. Weil hier ist die wahre Maßstab. Nicht was die Kirche sagt, nicht was die Macht sagt, nicht was die Nachbarn sagen, sondern was Gott uns sagt. Deswegen ist David der König und nicht der wunderbare Jonathan. Eine Gestalt, mit der ich jetzt sehr beschäftigt bin. Die wunderbare Freund, der Tiefgläubige, der sogar auch gegen den Strom, gegen seinen Vater. Aber David ist irgendwo noch höher geschnitten. Und Giovanni Bellini, der Dürer, sagt, der größte Maler ist mit vollem Recht, hat einmal ein Bild von Jesu, den Gekreuzigten, unvorstellbar. Normalerweise, wenn man die gekreuzigte Jesu sieht, jetzt sieht man Jesus und die zwei Schächer neben ihm. Hier sieht man Jesu haushoch überlegen und die zwei Schächer ganz fast auf seine Füße. Bellini hat's verstanden, um was es geht. Da ist die Erhöhung. Genau das Wort Erhöhung. Da ist die Maßstab. Da ist der Weg zum Himmel. Das ist Wirklichkeit und Wahrheit. Lassen Sie nicht wankelmütig gemacht von was die Tageszeitung uns sagt, von die neue Mode, die neue Masche, auch in die Kirche. Bleiben Sie fest an, was Gottes Wort uns sagt. Und lass David ein Vorbild für Sie sein in diesem Zusammenhang, denn er ist ein Mensch. Und natürlich Jesus ist die endgültige Vorbild, aber er ist viel höher als wir alle. Er ist auch Gott. Meine Hand legen an dem Herrn, den Gesalbten des Herrn, dass er der Gesalbte des Herrn ist. Und David wies seine Menge von sich mit harten Worten und ließ sie nicht an Saul vergreifen. Nicht nur tut er das, sondern er sagt, ihr geht den falschen Weg. Er sieht klar. Da ist ein innerer, tieferer Bezug zwischen Wahrheit und Liebe. Und wenn einer überbetont wird auf Kosten des anderen, alles kippt um. Wenn wir ständig betonen die Liebe Christi, mit der Zeit haben wir keinen heiligen Gott mehr, sondern wir machen ihn zu einer menschlichen Liebe. Und wenn wir ständig betonen seine Wahrheit, mit der Zeit kommen wir zu einer Strenge des Gesetzes, das wir nicht entweichen können. Deswegen gehören diese beide eng zusammen. Jesus ist die Liebe und Jesus ist die Wahrheit. Und er bezeugt sich als beide und die darf nie auseinander dividiert. Und die muss gleich hochgehalten werden. Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Liebe. Diese Doppelung, mein Herr und König, mein Herr und mein Gott. Man denkt an Thomas, nicht wahr? Eine Doppelung aber hier in die Unterstreichung. Immer wenn eine Doppelung wie das gibt, das bedeutet eine Steigerung und eine besondere Betonung. Du bist mein Herr, du bist mein Gott. Ich bin dir unterstellt, denn du bist die Eingesalbte Gottes, auch wenn ich selbst eingesalbt bin. Eine Schnitte von dem Königsroch. Er stellt sich unter Gottes Wege. Lass Raum den Sohn Gottes. Lass Raum der Gerechtigkeit Gottes. Zu Gottes Zeit, wie David ständig später sagt, er wird das tun und er tut das. Saul wird umgebracht und leider Jonathan, aber vielleicht muss er im Krieg. Zu Gottes Zeit, aber nicht zu meiner Zeit. Und wenn wir das im Hand selbst nehmen und bringen Ungerechtigkeit auf uns, auch wenn wir anscheinend das Möglichkeit, das zu tun haben, kommen wir in tiefe Schuld. Und diese Doppelung ist auch eine Art, zu sich selbst zu sagen, zu gewissen, trotz alles, was du magst, Gott hat dich eingesalbt sein. Gott hat aber Hitler nicht eingesalbt. Das ist der große Unterschied. Und das war der große Fehler Manstein und andere, die nicht zu dem 20. Juli. Aber vielleicht war es besser, dass der 20. Juli Hitler nicht beiseitigt. Denn wissen Sie, Hitler hat einen Dienst an Deutschland gebracht. Er hat Faschismus ausgerüttet. Ja, paradoxischerweise, er hat Faschismus ausgerollt, weil er rief zum totalen Krieg, Hitler und Goebbels. Und gerade dieser Totalkrieg hat Deutschland in Schutt und Asche gelegt und da wird Faschismus endgültig entblößt. Und deswegen wird nie mehr Faschismus in Deutschland geben. Hitler hat Faschismus, seine eigene Machtvorstellung selbst umgebracht werden. Wir sind alle unser schlimmster Feind. Sehr merkwürdige Sache. Nur Hitler hat etwas, wenn ich rede über Hitler, und ich sage das sehr deutlich jetzt, weil das sehr wichtig ist. Ich bin auch Historiker. Hitler hat die besten Gaben, die Deutschen in Dreck gezogen. Fleiß, Treue, Sozialgerechtigkeit, die Fähigkeit, gemeinsam für ein gemeinsames Ziel zu arbeiten. Und die sind sehr gute Sachen. Hitler ist nicht die Krönung, die deutsche Geschichte im übelsten Sinn. Er ist der Pervertierung des deutschen Geschichte. Und es gibt sehr viel Positives in deutscher Geschichte, in deutscher Kultur. Und gerade warum er das getan hat, diese Worte, Treue, Fleiß, Arbeiten für ein gemeinsames Ziel, sind in Frage gestellt heute, wenn sie gute Werte sind. Und deswegen leiden sie um das Nachlass Hitler. Hören Sie gar zu, was ich sage. Das sind sehr zentrale Punkte. Die Deutschen müssen zurück, nicht zum Vaterland. Vaterland war immer ein militaristischer Machtbegriff, sondern zum einem tiefen Verständnis Heimat und die guten Gaben der Deutschen und der Kultur. Hitler ist nicht die letzte Ziel der ganzen deutschen Geschichte. Er ist die Pervertierung, die Guten, die in die Deutsche gesteckt hat. Und man muss zurück zu diesen Gaben zurückbefinden. Und diese Gaben haben auch natürlich auch mit Glaube zu tun. Treue, Fleiß, wir im Sinne Christi arbeiten für ein gemeinsames Ziel, und das bedeutet die Fähigkeit in die Gemeinde, nicht miteinander ständig zu streiten, sondern unter Christus der Haupt zu werden. Diese Geschichten sind alles so gegenwärtig. Die Bibel ist so aktuell wie möglich. Saul sah sich um. David neigte sein Antlitz zur Erde und fiel nieder. Für wen fiel er nieder? Nicht wirklich für Saul, sondern für Gottes Wahl. Er fällt nieder in Anerkennung, Gott hat dieser Saul, so übel wie dieser Saul ist, als König eingesetzt. Die tiefe Bescheidenheit und Demut David, wo es geht nicht, wie Theo Lehmann und Svoboda schreibt, um ich und ich und ich. Es geht nicht hier ich und ich und ich, es geht um Gott. Und das ist die Grundfrage an uns, wie geht es uns? Sicher ständig wird das Ich und das Ich und das Ich bei uns betont, weil wir verlorene Sünder, alle von uns, ohne Ausnahme. Aber es gibt das andere, der Gerettete in Christus, das andere Perspektiv. Schaue, Abraham, auf die Sterne, schaue weg auf deine Sorgen, auf deine Wege, auf deine Ehrgeiz, auf dein Ziel, schaue auf meine Verheißung. Und das ist die ständige Ruf zu uns, die andere Perspektive. Das ist christliche Seelsorge. Das ist christlicher Weg. Der andere Perspektive, der Heilsperspektive. Eine unverdiente Gnade, Gottes Führung. Und wer ist zutiefst darüber bewusst? Kein anderer als David. David sprach zu Saul, warum hörst du auf das Geschwätz der Menschen, die da sagen. Denn er ist so bereit sogar, der Schuld nicht bei Saul zu sehen. Das ist ein alter Weg unter den Königen in Europa. Im Mittelalter und so, von eingesetzter Gott hat man behauptet, die Könige, dass die Schuld war die Ratgeber und nicht der König selber. Wo in Wirklichkeit öfters der Schuld war bei der König selber und nicht bei der Ratgeber. Aber David ist bereit, das zu denken. Warum hört sie Geschwätz von anderen? Und genau das spiegelt, was David nicht getan, der wahre und der falsche König. David hört nicht auf die Geschwätz seiner Leute, auch wenn das scheint sehr treffend zu sein. Der richtige und der falsche König. Saul entscheidet auf das Böse, aber dann die Leute machen ihn noch eitler, noch sicherer in seinen Weg. David hört nicht darüber. Er entscheidet letzten Endes sich selber. Im Sinne Gottes. Und wie ist das mit uns in unserem Privatleben? Wie entscheiden wir? Ein guter Eindruck auf die Nachbar zu machen? Vorwärts zu kommen in unsere Karriere? Oder schauen wir immer wieder auf das andere? Die eingesetzte König Gottes, Jesus von Nazareth, unser Herr. Schauen wir an ihn, auf ihn? Auf seine Gebote, auf seine Wege und sage Nein, Herr. Und neigen wir uns zur Erde unter seine Segen. Das, liebe Brüder und Schwestern, ist das letzte Wort, was ich hier zu sagen habe, weil das ist das letzte Wort, was Gott ständig von uns haben will. Komm und folge mir nach. So war das A, der Anfang, wie er sein Junge in die Nachfolge gerufen hat. Und so endet er, komm und folge mir nach. Christus, der sehr, wie Bellini ihn malte, sehr erhöhte Gott, haushoch über uns, mit anderem Maßstab, anderer Sinn und anderer Ziel, aber die sind für uns. Beugen wir für ihn, geben wir ihm die Ehre. Amen.